Moin, moin, Alex, grüß dich. Wie ist die Lage in New York?
Bastian, schön dich zu hören. Die Lage ist hervorragend. Ich freue mich, dass wir endlich wieder eine Aufnahme machen. Ist ja jetzt doch schon 2 Wochen her, seitdem wir die aktuelle Folge aufgenommen haben, ne?
Genau, die Herbstferien in Deutschland und ja, die privaten Verpflichtungen, die einem das Privatleben manchmal durchkreuzen, ne? Und die Freuden des Lebens, wie dieser Podcast. Ja, das kann man nicht, dieses Privileg kann man sich nicht jedes Mal gönnen, ne?
Absolut. Aber ich freue mich umso mehr auf die heutige Folge, weil wir haben ja jetzt 2 relativ politische Folgen gehabt, auch in beiden Folgen sozusagen ein bisschen die Balance zu schaffen, zwischen dem positiven und dem negativen Aspekt dieses Themas,
Genau.
was wir da hatten. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir werden mal wieder ein bisschen privater.
Genau, wir haben auch ein paar Fragen bekommen zu Trump, dem Guten und Trump, dem Schlechten, aber heute mal gar keine Politik. Wir gönnen uns einfach mal einen kleinen Ausflug nach New York tatsächlich. Also wir haben auch von euch viele Fragen bekommen, wie der Alex einfach so seinen Tag da gestaltet. Und ich dachte mal, von mir kriegst du ja nicht so viele kritische Fragen und ich hake da nicht so im Detail nach, ob du wirklich in der Upper West Side lebst und wirklich im Central Park unterwegs bist. So. Aber heute ändert sich das natürlich. Da werde ich mich quasi unterstützt von den Zuhörern einfach mal dich auf so einem exemplarischen Tag begleiten und du kannst uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie das dann so in New York im Alltag abläuft. Ich war persönlich auch schon mal da, aber nur für 3 Tage. Sicherlich eine ganz andere Geschichte und ich bin gespannt, was du so uns aus dem Alltag eines New Yorker quasi erzählen kannst.
Ja, hervorragend. Ich schlafe den ganzen Tag. Damit wäre die Folge dann jetzt auch fertig. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Nein, ich freue mich drauf. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass mich diese Folge der Stadt auch noch mal ein bisschen näher bringen wird, weil ich bin mal gespannt, was da also auch so jetzt für Fragen kommen. Ich glaube, so intensiv denkt man über das ein oder andere gar nicht so richtig nach, wenn man dann tatsächlich seinen Alltag hier bestreiten darf.
Dann lass uns doch direkt reinspringen. Wie muss man sich denn bei dir so einen Start in den Tag vorstellen? Wirst du um 5 Uhr morgens von Sirenen geweckt? Bringt die Frau den Kaffee ans Bett oder schläfst du bis 12 und machst erstmal Fernseher an?
Tatsächlich ist es so, du hast in der Stadt eigentlich immer irgendwie eine Art von Grundrauschen. Ich weiß das noch, als meine Frau die Wohnung ausgesucht hat für uns beide. Du hast immer hier so meistens 1 Jahresmietverträge nur. Und wir haben ja gesagt, wir brauchen dann eine größere Wohnung, wenn wir dann hier wohnen,
Was
damit
heißt
wir.
groß eigentlich in New York?
Boah, also. Wir haben schon eine verhältnismäßig große Wohnung. Ich glaube, es sind so, dürften so 65 bis 70 Quadratmeter sein. Das
Wow, das ist
ist
echt groß. Ja.
tatsächlich, ich glaube, es sind eher 65 Quadratmeter. Ich weiß das gar nicht so genau. Ich habe da nicht
Wirklich
so drauf
Square Meter
geachtet.
oder nicht Square Feet oder Foot Pet?
Ich habe es schon
Meter.
umgerechnet. Ich habe es schon umgerechnet. Also, es ist kein Loch. Wir können hier tatsächlich ganz gut drin wohnen, aber das ist wirklich schon recht großzügig dafür, dass man in Manhattan lebt. Das ist natürlich jetzt gerade eben auch nochmal so eine extrem krasse Angelegenheit. Wir haben hier einen extremen Mietermarkt aktuell durch Corona. Also wir haben ja eine ganz krasse Flucht aus der Stadt raus. Viele Leute verlassen die Stadt einfach gerade eben, weil hier ja nicht mehr so viel Leben ist, wie das vorher war, bevor Corona war. Und dann denken die sich auch, wenn wir alle im Homeoffice arbeiten können, können wir auch irgendwo außerhalb der Stadt leben. Und dadurch fallen natürlich die Preise. Also wir haben, glaube ich, fast, oh, ich müsste jetzt lügen, ich glaube, es sind irgendwie 6 bis 9% Leerstand in New York selber gerade eben. Und das bedeutet auch, dass die Preise gerade droppen, was gar nicht so schlecht ist, weil dann kann man natürlich für das nächste Jahr dann nochmal gucken, ob man irgendwie den Mietpreis nachverhandelt bekommt oder woanders hinzieht.
Gib uns doch mal so ein Gefühl, in Deutschland guckt man ja immer so, was kostet ein Quadratmeter kalt, Miete, kann man das so grob irgendwie vergleichen? Was bezahlst du da für einen Quadratmeter Miete kalt in New York?
Nee,
Oder was
kannst
bezahlt ein
du.
Mann? Ich will
Nee,
jetzt nicht
das
genau wissen,
ist.
was deine Wohnung kostet.
Ich würde sagen, das ist extrem schwierig zu beantworten, weil es natürlich ein größerer Unterschied ist zwischen dem, was du beispielsweise in Brooklyn bezahlst, das, was du dann, also, oder auch in Queens, dann im Vergleich zu
Wo
Manhattan.
geht so ein
Manhattan.
normales Einzimmer-Apartment los? Also so ein Stück Wohnen. Was muss ich da so als vielleicht Student, junger Berufstätiger, was muss ich mindestens in die Hand nehmen im Monat, um da
Also
runterzukommen?
gestern habe ich was gehört bei bis mit 1.500 Dollar dabei. Aber da wohnst du dann relativ weit im Norden von Manhattan, also jetzt nicht mehr so zentral wie bei uns zum Beispiel. Wir leben ja schon relativ zentral. Und das geht eigentlich noch, das ist schon verhältnismäßig günstig eigentlich. Ich würde sagen, so das, was man als gutes Wohnen oder einigermaßen gutes Wohnen bezeichnen kann, fängt so bei 2.500 an, eher 3.000, und dann ist nach oben keine Grenze gesetzt. Also ich kenne zum Beispiel auch eine Wohnung, die ist direkt in der Highline, also unten in Chelsea, da guckst du direkt auf die Highline drauf, die haben auch einen eigenen Balkon und so. Das ist auch ein Managed Building, das bedeutet, da ist dann unten auch ein Doorman dabei, der die Pakete annimmt und so weiter. Und da ist ein Fitnessstudio mit drin und so. Und in dieser exponierten Lage bist du halt dann auch mit 6.500 bis 7.000 Dollar im Monat dabei. Ne? Und die Wohnung ist nicht größer als unsere. Also wir liegen irgendwo dazwischen.
Klischee erfüllt, würde ich sagen. Kostet ein paar Mark mehr als bei uns. Ja. Aber jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Wir waren ja eigentlich beim Aufstehen stehen geblieben und sind einmal kurz durch den New Yorker Wohnungsmarkt. Wie stehst du auf? Wie läuft das ab?
Also wie und wann? Zieh die Decke runter, steig aus dem Bett raus. Das Aufstehen ist ja nicht anders als in Deutschland auch. Ein bisschen Unterschied, du sagtest es ja gerade am Anfang, wirst du von den Sirenen geweckt. Ein bisschen Unterschied zu Deutschland ist das schon ein ziemlich großer Unterschied, ehrlicherweise. Du hast ja eigentlich immer irgendeine Form von Grundrauschen. Insbesondere, wenn du auch so Fenster nach hinten raus hast oder so in die Innenhöfe, da hast du halt in der Regel immer irgendwie die großen Klimaanlagen stehen, die irgendwie so ein Grundrauschen machen. Und das ist etwas, was du eigentlich immer irgendwie hast. Oder du hörst ein bisschen Straße oder tatsächlich hörst du halt mal irgendwie einen Krankenwagen oder so. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, von einem Krankenwagen bin ich noch nie wach geworden. Es ist tatsächlich dann eher aufgrund der Altersstruktur der Gebäude so, dass ich eigentlich von dem Nachbarn oben drüber geweckt werde, weil der um 6.30 Uhr aufsteht und dann da ganz normal rumläuft. Aber dadurch, dass die hier nicht viel verstehen von Trittschalldämmung oder wie das heißt, hört man den
halt. Ein richtig, richtig deutsches Wort, Trittschalldämmung,
oder? tatsächlich, also der ist derjenige, der mich morgens um 6.30 Uhr dann wach machen lässt. Und dann trinke ich ganz normal, wie in Deutschland auch, meinen Kaffee. Und es ist eigentlich ganz witzig, dass du das ansprichst, weil ein sehr guter Freund von mir, den du auch kennst, der hat mich irgendwann mal gefragt, wie ist das eigentlich mit dem Frühstück in Deutschland? In Amerika. Kriegst du da eigentlich was Anständiges zu essen oder isst du da die ganze Zeit nur Bagel und das fettigen Bacon und so weiter? Und ich dachte irgendwie so, was ist das für eine Frage? Selbstverständlich, also ich kriege ja auch ganz normal das Müsli mit Milch, wenn ich das will, oder auch das ganz normale Brot, wenn ich das möchte, mit Marmelade und Butter und so. Das Frühstücksei also kann ich mir ja auch machen und so.
Vergleichbares Brot zur deutschen Bäckereikunst.
Ja, jein, also ähnlich. Du kannst das tatsächlich kaufen. Es gibt relativ gutes Brot, kannst du hier kaufen für alle diejenigen, die darüber nachdenken, nach Amerika auszuwandern. Das ist nicht mehr so, wie man das vielleicht früher noch kannte. Oh Gott, ich vermisse das deutsche Brot. Wenn ich jetzt im Ausland mein Auslandssemester gemacht habe oder so, du kriegst hier tatsächlich relativ gutes Brot. Es gibt sogar deutsche Geschäfte, also wirklich auch so einen deutschen Metzger oder ja so ein deutsches Delikatessgeschäft, wo du vom regionalsten Bier schlechthin bis hin zum Maggi, natürlich zu abnormalen Preisen alles bekommst. Also das ist tatsächlich nicht so das Problem. Und selbst wenn du nicht in diese speziell deutsche Bäckerei oder den Metzger oder sowas irgendwie gehst, kriegst du auch so hier relativ gutes Brot, wenn du das willst.
Also mit Happen plus Knoppers um 9:30 geht klar auch in New York, ja.
Das ist, nochmal liebe Zuhörer, ne, das ist hier null abgestimmt. Er hat mir hier gerade ein Stichwort mit Knoppers gebracht. Tatsächlich gibt es hier auch, ich habe es in irgendeiner Folge mal erwähnt, dass ich hier bei Trader Joe's einkaufen gehe, die ja zu Aldi dazu gehören. Und tatsächlich gibt es in New Jersey aber einen richtigen Aldi auch. Und die haben tatsächlich auch deutsche Produkte wie Knoppers. Also, und die kannst du bestellen. Also, es gibt da so eine App, wie in Deutschland auch, hier so dieses Rewe to go und Picknick und wie sie alle heißen. Gibt es ja auch sowas, das nennt sich, also gibt es wahrscheinlich mehrere, aber wir machen es über Instacart. Und da kannst du dann auch Aldi als Lieferservice auswählen. Da geht dann tatsächlich jemand für dich in den Supermarkt rein, kauft die Sachen ein und schreibt dir sogar just in time. Also wenn irgendein Produkt nicht mehr verfügbar ist oder so, kriegst du dann eine Nachricht von der Person hier nach dem Motto, das gibt's nicht, ich kann dir als Alternative das und das anbieten. Die schicken dir dann auch mal Fotos oder sowas, ne? Ist das okay für dich und sowas. Also die machen tatsächlich so einen Premium-Service, kostet aber auch nicht mehr oder so.
Gehst du denn überhaupt noch, gehst du denn überhaupt noch selbst einkaufen oder ist das alles schon so digital, dass man das quasi online erledigen kann?
Man kann das alles digital erledigen. Dadurch, dass ich ja gerade relativ viel Zeit habe, gehe ich aber auch selber einkaufen. Ich gehe sehr gerne zu Trader Joe's und kaufe da ein, was aber auch schon eines der Alltagsthemen irgendwie ist, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Beispielsweise bei Trader Joe's ist das so, dass du, also erstens stehst du teilweise durch den kompletten Supermarkt an. Das ist total witzig. Die haben dann am Ende der Schlange, je nachdem wie lang die Schlange ist, steht dann so ein Menschlein mit einem großen Schild, mit einem Stab in der Hand, wo dann draufsteht hier End of Queue oder so. Also du stellst dich dann da verrückt quasi an, damit du weißt,
liegt wo das jetzt das, an Corona oder warum gibt es da
so wahnsinnig lange Schlangen? Nee, das ist immer so. Also das habe ich.
Einfach zu viele Menschen auf zu kleinem Raum oder?
So ist es, genau. Also das sind natürlich nicht so Supermärkte, wie man das in Deutschland kennt, wenn du hier so ein Kaufland oder ein Real oder sowas hast, weil die Flächen einfach viel zu teuer wären für so einen Supermarkt. Und ich nehme mal an, dass das damit zu tun hat. Und dann stehst du halt da in der Schlange an und es ist dann auch nicht wie in Deutschland. Da hast du ja teilweise dann so wenigstens irgendwie wie nennt man das, die Laufbänder, wo du dann deine Produkte drauflegst und so weiter. Das hast du hier gar nicht, glaube ich. Also ich habe es zumindest noch nie gesehen, jedenfalls nicht bei Trader Joe's. Und und dann fährst du quasi mit deinem Einkaufswagen dahin. Und der Hauptunterschied zu Deutschland ist, die räumen deinen Einkaufswagen selbst aus und packen den auch. Und dann fragen sie dich nur, wie viele Tüten du haben willst oder ob du deine eigenen Tüten dabei hast und so. Und dann packen die Taschen auch. Das ist etwas, an was man sich erstmal gewöhnen muss, weil man das natürlich gewöhnt ist. Man geht dahin, packt seine Sachen aus. Und
sind die denn auch so turboschnell wie in Deutschland? Weil da kommt man ja gefühlt nie hinterher, wenn die einem da die Sachen übers Band ziehen.
Nein, also die meisten ja. Ich weiß gar nicht, wie das bezahlt wird. Manchmal hat man wirklich das Gefühl, die werden nach Tüten bezahlt, die packen. Dann gibt es wieder andere, die so ein bisschen langsamer sind. Aber auf jeden Fall, also was sie eigentlich immer machen ist, sie ziehen das meistens über den Scanner, legen sich das meistens erstmal so um sich herum da an die Kasse dran und dann sagen sie dir, was es kostet. Dann kannst du einmal deine Karte da durchziehen. Und während du deine Karte und die Abrechnung machst, packen die deine Tüten dann wieder ein und so. Also sie sind da schon effizient. Es ist nicht so, dass sie erst die Tüten packen und so. Also zumindest ist das so die Erfahrung, die ich da gemacht habe.
Ja, sehr cool. Wie du hast gerade erzählt, du bist zu Fuß zum Trader Joe's unterwegs. Wie muss man sich denn so deinen Alltag vorstellen? Ich gehe davon aus, du hast ja in Deutschland uns noch so schnell erzählt, wie du dein Auto abgemeldet hast. Das ist in New York wahrscheinlich eher ein Luxusgut. Hast du ein Fahrrad oder läufst du nur zu Fuß? Oder wie läuft das im wahrsten Sinne des Wortes ab?
Das ist eine sehr große Frage. Also ich bin die meiste Zeit zu Fuß unterwegs. Generell läufst du hier sehr, sehr viel, weil du halt auch ja von einem Geschäft zum nächsten läufst. Das ist ja eigentlich so Standard, ist mir am Anfang auch sehr aufgefallen, ehrlicherweise. So ein bisschen war es tatsächlich auch so, ich habe am Anfang ziemliche Rückenprobleme gehabt, weil ich so viel hier einfach rumgelaufen bin, wie ich das aus Deutschland gar nicht gewohnt bin. Da kriegt man einfach irgendwie mal mit, wie schlecht man das gewöhnt ist. Und ich bin ja eigentlich Läufer, also ich gehe ja viel, viel joggen und so, aber das ist einfach auch ein ganz anderes Trittgefühl, wenn du dann spazieren gehst, hat mich tatsächlich.
Bin subtil nochmal untergebracht.
Ja.
Du bist ja auch quasi hat das damit zu tun, dass du quasi aus dieser Corona-Hochzeit Lockdown genau rübergekommen bist und man generell nicht so viel unterwegs war? Oder sagst du schon, man macht irgendwie gefühlt alles zu Fuß in New York?
Nee, alles zu Fuß auf keinen Fall. Du hast ja gerade das Thema Auto angesprochen. Das ist eher so eine Sache. Also ich weiß gar nicht, wie das eigentlich sein kann, dass hier so viel Verkehr teilweise ist. Weil sich ein Auto selbst zu leisten, ist an sich nicht teuer. Das geht einigermaßen. Ich habe mal gehört, dass vor kurzem hat sich jemand ein Auto geleast für, ich glaube, $250 im Monat oder sowas. Das ist ziemlich, ziemlich okay. Aber was halt unfassbar teuer ist, ist das ganze Parken. Also du hast halt eigentlich keine, so wie man das aus Deutschland kennt, eine private Garage. Du hast eigentlich nur öffentliche Garagen. Ganz selten mal, wenn du, wie ich es ja gerade angesprochen habe, diese Managed Buildings hast, da hast du dann manchmal dann auch so eine Tiefgarage mit dabei oder sowas. Aber in der Regel musst du dich dann halt in so eine öffentliche Tiefgarage reinmieten und da bist du halt dann mit $350 oder mehr Dollar pro Monat dabei. Und auch wenn du da stundenweise parkst, das ist halt teilweise abnormal. Also bist du auch mal gerne $25, $30 in der Stunde los. Und also gerade in Manhattan, ne, wie es jetzt ein bisschen außerhalb ist, weiß ich nicht. Aber da wird es dann halt, das ist nicht wie in Deutschland, dass du dann deine 2-3 Euro bezahlst. Ne?
Ich wollte gerade sagen, also keine 3 Euro im Parkhaus, sondern eher $30.
Genau.
Läuft, würde ich sagen.
Ja, ansonsten ist man auch hier viel mit Fahrrad unterwegs. Es gibt hier etwas, was City Bike heißt, aber City hinten mit I, nicht mit Y geschrieben, weil das von der Citibank kommt. Und das ist im Vergleich zu dem, was man an Angeboten in ähnlicher Form in Deutschland hat, wirklich, wirklich cool. Du hast hier, also es ist so ein Shared Bike Service im Grunde genommen. Du hast an jedem gefühlten Block, vielleicht jedem zweiten Block oder so, hast du dann so eine Bike-Station, wo du dir so ein Fahrrad mieten kannst. Und dann kannst du, wenn du einen normalen Tarif nimmst, bist du für $3, glaube ich, pro Fahrt dabei. Am Tag, wenn du so einen Tagespass nimmst, kostet das, glaube ich, $12 oder $13 oder so. Und ich habe mir eine Jahresmitgliedschaft geholt. Da kriegst du dann sogar so eine Art digitalen Schlüssel, womit du dann gar nicht das über die App buchen musst, sondern gehst einfach in so eine Station dran, ziehst dir ein Fahrrad raus und fährst los. Und da bist du mit $175 dabei, was hier tatsächlich voll okay ist. Also den Break-Even dürfte man erreicht haben. Was habe ich gerechnet? Ich glaube, wenn du 175 durch $3 pro Fahrt rechnen würdest, dann bist du bei, ich meine, es waren 58 oder 59 Fahrten, die kriegst du locker in einem Jahr hin. Und das ist eigentlich auch eine sehr, sehr beliebte Art und Weise, wie du dich hier von A nach B bewegst. Und die Fahrräder sind auch qualitativ deutlich besser, finde ich, als das, was man, ja, wie gesagt, mit vergleichbaren Angeboten in Deutschland hat.
Ich muss sagen, das hat sich ja in Deutschland, wenn überhaupt, in ein paar Großstädten angekündigt und das, ja, der Service drumherum, muss ich sagen, ist ja kaum praxistauglich. Also bis auf wenige Ausnahmen eher irgendwie, ja, stehen die Fahrräder dann rum, werden nicht vernünftig abgestellt und so richtig durchgesetzt hat sich das Ganze in Deutschland ja überhaupt nicht. Aber erzähl doch nochmal, die U-Bahn ist ja auch ein beliebtes Fortbewegungsmittel in New York, hast du jetzt noch gar nicht erwähnt. Fährst du viel U-Bahn im Alltag oder bist du eher so um deine Wohnung unterwegs und gar nicht so sehr da in der Subway, wie man so schön sagt?
Ich glaube, der Grund, warum ich es jetzt nicht direkt erwähnt habe, ist, weil wegen Corona. Also das ist tatsächlich eine Sache. Ich glaube, die U-Bahn-Stationen waren zum Teil auch geschlossen. Sie haben auch übrigens, ein interessanter Fact, wenn man Berichte über New York und gerade auch Manhattan sieht, wir haben irgendwann mal dieses Auslandsjournal-Ding, dieses Goodbye Manhattan erwähnt. Da haben sie unter anderem auch erzählt, dass viel mehr Obdachlose auf der Straße unterwegs sind. Und das stimmt, was Sie da sagen. Das ist eine richtige Beobachtung. Das liegt aber auch daran, dass während der Hochphase von Corona viele der Obdachlosen aus den U-Bahn-Stationen verbannt worden sind, damit da das Infektionsrisiko minimiert wird. Und ich glaube, das hat halt auch viel damit zu tun, warum die halt jetzt nicht mehr im Untergrund sozusagen sind, sondern auf der Straße sitzen. Und deswegen, also Metro fahren gibt es zwar, also macht man auch sehr, sehr viel. Natürlich musst du ja, also beispielsweise, wenn ich nach Brooklyn rüber will, dann ist das der einfachste Weg mit meistens einmal umsteigen, ich glaube, am Times Square oder sowas. Dann bist du relativ schnell da. Aber zu Zeiten von Corona fahren viele auch Fahrrad oder versuchen oder machen Homeoffice und so. Und deswegen wird das als Commute kaum oder wenig genutzt. Aber man merkt gerade, dass es wieder deutlich mehr wird. Also die Leute fahren wieder viel mehr Metro.
Ja, verrückt. Du hast ja gerade noch mal so ein bisschen was zu den Obdachlosen gesagt. Also ich habe das noch so in Erinnerung, dass da ja durchaus ein gemischtes Publikum unterwegs ist. Wie muss man sich das vorstellen, so im Alltag auch in Manhattan oder New York generell? Ist das wirklich so dieser Klischee Amerikas, der Anzugträger in seinem maßgeschneiderten italienischen Anzug trinkt sich gerade irgendwie den Starbucks vor dem Tower und der Obdachlose fragt ihn, ob er einen Dollar hat für die Bahn oder so. Wie muss man sich da so den Alltag vorstellen? Du hast das, glaube ich, auch mal gesagt, wo du sogar, glaube ich, zum Trader Joe's gegangen bist, der eine Obdachlose, der dich da angepöbelt hat. Wie ist das so vom Publikum, von den Leuten, die man da so auch zu Fuß um sich hat?
Also zu dem Obdachlosen nochmal, der hat mich ja nicht direkt angepöbelt, der hat ja eigentlich das vorbeifahrende Taxi angepöbelt und da dran gehauen, aber man wird auch von Obdachlosen angepöbelt. Aber klare Antwort auf deine Frage, war ja eine geschlossene Frage, kann ich ja kurz machen, ja. Ich führe das aber auch gerne nochmal aus. Und zwar, also
jetzt
ja.
Jetzt haben sich alle Zuhörer gerade gedacht, kurze Antwort von Alex. Bastian hat alles gegeben, um es abzukürzen, aber natürlich ist das nicht gelungen.
Ja. Nein, also es ist tatsächlich so, du hast die Anzugträger, die hast du natürlich jetzt gerade eben nicht so, weil die natürlich jetzt gerade alle nicht zur Wall Street pendeln und so weiter, aber Witzigerweise ist es so von der Beobachtung, die ich so mache, auch tatsächlich so, dass die Anzugträger diejenigen sind, die dann beim Starbucks sich auch den Kaffee holen, weil es einfach schnell ist, ne? Aber tatsächlich finde ich, es gibt hier so viele geile Cafés, wo du so richtig leckeren Kaffee bekommst, wo du auch schnell deinen Kaffee bekommst, dass das einfach überhaupt für mich keinen Sinn macht, richtig oft zu Starbucks zu gehen oder so. Manchmal zum Beispiel, da können wir nochmal eine andere Folge draus machen, zum Beispiel, wir verlassen die Stadt gerne auch mal so am Wochenende, gehen wandern und sowas. Wenn man dann irgendwie morgens auf dem Weg zur Bahn ist oder so oder sich mit irgendwem trifft, weil die ein Auto haben oder so und dann mit denen irgendwo hinfährt oder so, dann ist das natürlich praktisch vorher in der App, über die Starbucks-App irgendwie schon was zu bestellen und zu bezahlen und so weiter. Aber tatsächlich gehe ich total selten zu Starbucks. Aber ja, das siehst du natürlich auch. Und ja, du hast ganz viel auch die Obdachlosen auf der Straße, die dich dann nach einem Dollar fragen. Es gibt sogar hier eine Gruppe von Obdachlosen, die sind in der Nähe von der Wohnung sogar. Die schreiben sogar hier, wenn wir so und so viel $1,000 bezahlt haben, dann räumen wir den Platz, dann gehen wir weg. Also die bieten das dann sogar an und dann sind die vielleicht mal 3 Tage weg und dann kommen die wieder. Ich glaube auch nicht, dass sie so und so viel $1,000 dann tatsächlich auch verdienen, aber teilweise sind sie sogar sehr lustig, sehr, sehr höflich auch. Wenn sie höflich sind, Maske tragen oder so und dann auch mal irgendwie nach Essen und Trinken fragen, dann bin ich auch gerne bereit, mal was abzugeben oder wenn ich gerade auf dem Weg bin, mir was zu holen, nehme ich auch gerne was mit. Und da bin ich ja selbstlos wie kein anderer Mensch auf dieser Welt. Ja,
das kann ich tatsächlich bestätigen, lieber Alex.
Und vor allem großzügig. Aber es gibt auch die Pöbler. Also gerade so abends habe ich jetzt letzte Woche Mittwoch war ich abends mit Freunden hier unterwegs, haben ein Bierchen getrunken, also eine kleine Männergruppe. Und dann kam eine Obdachlose bei uns an und hat uns dann als Dump-Asses bezeichnet, weil wir halt gesagt haben, wir haben kein Kleingeld dabei, was tatsächlich übrigens stimmt, weil du hier alles mit Karte bezahlst. Und deswegen das eher selten ist, dass du wirklich noch den Dollar in der Hosentasche hast. Ne? Ja.
Das war die lange Antwort. Ist ja in Düsseldorf nicht unbedingt anders, wenn die Leute... Ja, ich habe gerade, glaube ich, ein kleines Internetproblem gehabt. Aber ich sagte nur, in Düsseldorf ist das ja nicht unbedingt anders, wenn die Leute einem in der Altstadt quasi da anschnurren. Und klingt ehrlich gesagt verhältnismäßig ähnlich zu Deutschland, also gar nicht so weit weg. Genau, vielleicht erzählst du noch mal ein bisschen was rund um den Freizeitausgleich. Du hast es schon ein bisschen angedeutet, ihr seid öfter mal am Wochenende unterwegs. Mhm. Geht wandern, verlasst auch so ein bisschen New York. Wie schafft man, sage ich mal, denn vielleicht auch so im Alltag, ohne jetzt die Möglichkeit zu haben, rauszufahren, so ein bisschen seinen Urlaub im Alltag oder seinen Ausgleich im Alltag? Machst du Sport? Gehst du irgendwie, Kino ist natürlich auch schwierig. Wie muss man sich so deine, sage ich jetzt nochmal, Freizeitgestaltung vorstellen? Was kann man in New York machen? Wie kommt man auf andere Gedanken und kann vielleicht auch diesen ganzen Grundpegel des Lärms und des Stadtlebens für einen Moment mal hinter sich lassen?
Ja, also das ist eine Sache, die hat mir viel Sorgen bereitet, bevor ich hierher gekommen bin. Wie ja die Zuhörer und ja vor allem auch du wisst, habe ich ja vorher in Düsseldorf gewohnt und in Düsseldorf diesem Alltagsstress zu entkommen ist relativ einfach. Da gehst du an rein, da kannst du Fahrrad fahren, da kannst du joggen gehen. Da bist du ja dann 20, 30, 40 Kilometer unterwegs, ohne dass du viele Leute siehst und bist komplett in der Natur unterwegs. Und das habe ich halt schon wirklich sehr geschätzt dort. Und dann kommst du auf einmal nach New York und also die Leute, die über New York nachdenken, inklusive mir, auch wenn ich die letzten 2 Jahre öfters mal hier war, das ist halt immer so eine Sache, man denkt halt immer so sofort an so Sachen wie Times Square und sowas, ne? An diese laute Stadt, an diese große Stadt. Und selbst in Zeiten von Corona ist ja natürlich viel los. Also auf jeden Fall berechtigte Frage. Du hast es angedeutet, Kino zum Beispiel, Kino ist gar nicht gerade, die sind alle zu. Ich meine gelesen zu haben, dass Kinos jetzt mit einer gewissen Kapazität in New Jersey wieder aufmachen sollen. Das gleiche Prinzip hatten wir ja mit den Restaurants und dem Indoor-Dining, haben wir, glaube ich, auch in irgendeiner Folge mal, ich glaube, in der ersten Folge erwähnt.
Ja.
Ich bin mir relativ sicher, dass es da auch wieder einen Schritt hingeben wird, wobei jetzt gehen die Fälle gerade wieder hoch. Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall in New York selber ist Kino gerade eben nicht der Fall, gibt es nicht. Die sind alle geschlossen. Ansonsten Freizeitaktivitäten, um auch auf das Thema zurückzukommen, mit dem wirklich den Ausgleich, dem Escape von der Stadt sozusagen, der Flucht aus dem Lärm und sowas. Das funktioniert besser, als ich gedacht habe. Also auch gerade Central Park. Ne? Central Park ist so eine Sache, kannte ich vorher auch schon von meinen Besuchen hier. Aber ich bin halt nie so richtig in den Norden vom Central Park reingegangen. Also für alle die New York mal besuchen und ein bisschen mehr Zeit haben, sollten sich wirklich auch mal die Zeit nehmen, vielleicht sogar einen halben Tag Zeit nehmen, in Central Park zu gehen und ruhig mal ein bisschen Richtung Norden zu gehen. Da braucht man auch keine Angst zu haben oder so, weil ja dann nördlich vom Central Park fängt ja dann, sage ich mal, der etwas, sagen wir mal, ungemütlichere Teil von Manhattan oder von New York an. Und das ist wunderschön teilweise. Das ist wirklich ruhig. Wenn du so richtig tief im Central Park drin bist, dann hörst du auch kaum noch was von dem Verkehr. Dann gibt es im nördlichen Teil vom Central Park gibt's auch etwas, das sind die sogenannten Hidden Waterfalls, also die versteckten Wasserfälle. Das sind natürlich jetzt nicht so die Riesenwasserfälle, aber das ist total schön. Da sind total viele so Waldtierchen auch irgendwie, also hier diese Chipmunks und Eichhörnchen und sowas. Also
hast du da ja, kann man wunderbar schon rein. Nein, ich wie lang bist du denn, oder wie oft bist du denn im Central Park? Das klingt so, als wärst du
fast jeden Tag.
Täglich. Ja, tatsächlich, ja.
Kann man wirklich also sagen.
So die grüne Lunge von New York auch dein Lieblingsplatz, hört man so ein bisschen raus.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Also ich meine, klar, wenn wir jetzt irgendwo anders wohnen würden, dann sicherlich nicht. Ne? Dafür wäre es zu weit weg. Aber
wie lange gehst du zu Fuß zum Central Park?
10 Minuten.
Ja, und wenn du läufst?
Du meinst, also joggen, also so laufen, meinst du?
Laufen, ja.
Dann
kein schnelles Gehen.
So 1,5 Kilometer oder so. Es ist weniger. Also wenn ich laufe, sind es 2 Blocks, dann sind es irgendwie 3 Minuten oder so. Also es ist echt nicht so weit. Und da mache ich dann auch dann, genau wie du ja schon erwähnt hast oder wie ich auch schon erwähnt habe, mache ich dann meine Laufrunden da. Aber das, was man übrigens im Central Park auch hervorragend machen kann, da habe ich auch so ein bisschen Sorge gehabt, da läufst du da auf dieser Straße rum, die da ist. Und dann sind da so viele Menschen, dann siehst du wieder nur Menschen, dann kriegst du auch keinen so richtig den Kopf frei und so weiter. Da gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Also wenn du den Park ein bisschen kennst, dann kommst du auch relativ gut weg von der Masse und kannst tatsächlich abschalten. Aber darüber können wir vielleicht nochmal eine gesonderte Folge machen. Sport in New York.
Den Central Park oder Sport natürlich. Sport in New York. Alex, erzähl nochmal ein bisschen, kannst du denn jeden Tag da auch raus in Central Park durch das Wetter? Es ist auch so, sag ich mal, die Smogbelastung oder Großstadtbelastung. Ich meine, diese krassen Bilder kennt man ja hauptsächlich aus China, Peking und Co., dass da irgendwie so eine Smogwolke über einer Stadt liegt. Hast du da schon mal irgendwie so negativ was wahrgenommen oder ist das gar nicht?
Also, was du schon wahrnimmst, ist der Gestank der Stadt. Ne? Also gerade im Sommer riechst du halt ständig Müll und naja, das, was halt die Obdachlosen teilweise auch auf der Straße hinterlassen und so, ne? Aber ansonsten geht das eigentlich. Also das ist jetzt nicht so das Riesenproblem.
Liegt ja auch direkt am Wasser, also wird viel weggepustet, wenn man so möchte.
Wahrscheinlich, genau. Aber weil du
ohne
sagst,
da jetzt.
Genau, aber also die eigentliche Frage ging ja auch Richtung Wetter, ne? Das ist hier extrem. Also habe ich selten so erlebt. Du hast hier tatsächlich, finde ich, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade so nur so ist, aber du hast ja tatsächlich relativ starken Wetterumschwung. Entweder hast du es halt im Sommer, hast es halt ultra heiß, teilweise mit einer extrem hohen Luftfeuchtigkeit. Und dann hast du wieder Tage, an denen es halt unfassbar regnet, also auch nicht so ein bisschen, sondern so richtig krass regnet. Und dann auch so der Wetterumschwung, ne? Mal hast du es total kalt, am nächsten Tag ist es dann wieder total warm. Also es ist dann nicht so, oh, heute ist es kalt, dann wird es die nächsten Tage so langsam wieder wärmer, sondern es wird dann sofort wieder warm. Ne?
Du hattest das ja auch am Anfang erzählt beim Wachwerden mit den Hinterhöfen, dass überall Klimaanlagen stehen. Das fand ich oder finde ich so verrückt in Amerika generell, dass eigentlich überall die Klimaanlagen stehen, untergebracht sind und die Leute knallen die Dinger runter auf 18 Grad Celsius und egal ob im Auto, im Supermarkt oder in irgendwelchen Einkaufsläden, total crazy. Also fand ich auch sehr unangenehm, weil das Erkältungsrisiko einfach höher ist, ne, wenn man diese schnellen oder diesen extremen Temperaturumschwung hat.
Ja, ist übrigens ultra teuer, ne, wo wir gerade bei Klimaanlage sind. Du hast meistens diese Klimaheizgeräte oder wie man sie nennen mag. Auch wieder so ein deutsches Wort, also so Geräte, die Klimaanlage und Heizung in einem sind. Du hast hier keine separaten Heizungen oder sowas, sondern du hast in den Wohnungen meistens so Geräte, die halt entweder kalte Luft oder heiße Luft pusten. Und diese Dinger, also wenn du die anhast, da wird die Stromrechnung dann schon exorbitant viel höher. Kann man vielleicht mal kurz einen Einblick geben? Ich glaube, die letzte oder die vorletzte Stromrechnung, die dann so für einen Teil des Sommers war, wo wir dann natürlich auch viel Klimaanlage anhatten, war dann halt nicht, ich glaube normalerweise, boah, ich glaube, ich muss lügen, ich glaube um die 50 Euro oder sowas, oder 50 Dollar umgerechnet. Und dann hatten wir die Klimaanlage ständig an, waren dann irgendwie bei 300 Dollar. Also das ist schon wirklich deutlich teurer, wenn du die ganze Zeit die Klimaanlage an hast.
Ja, Wahnsinn. Also ich bin auch mal gespannt, was du so erzählst, wenn es ein bisschen fortgeschrittener im Jahresverlauf ist. Also die Winter sollen ja auch relativ heftig in New York sein. Bin ich mal gespannt, wenn der erste Schnee fällt oder der erste Blizzard kommt. Habt ihr da schon irgendwelche Vorkehrungen getroffen? So ein kleines Emergency Package oder so?
Nee, das ist zu früh. Also wir haben ja jetzt Oktober. Das ist ja, dass das dann wirklich mal so extrem wird. Das passiert ja frühestens im Dezember. So die Monate dafür sind ja eigentlich Januar und Februar. Was aber hier tatsächlich passiert, ist, dass dann hier auch dann mal gerne regelmäßig der Strom ausfällt bei solchen Sachen. Und dann hast du natürlich ein echtes Problem, gerade wenn es dann mal minus 15 oder minus 20 Grad hat in der Spitze. Minus 20 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber minus 15 kann schon mal passieren. Und das wird dann auch angekündigt. Also du kriegst dann auch Infos von der Stadt, die dann aufs Handy kommen. Oh, da fällt mir übrigens noch was Witziges ein. Das muss ich gleich noch loswerden, so als neu zugezogener. Aber Thema Alarme, erinnere mich dran, falls ich bei meiner Laberei das gleich vergessen sollte. Aber auf jeden Fall, da fangen die Leute dann das Hamstern an, wenn solche Informationen irgendwie kommen, dann gehen sie in die Supermärkte, kaufen tatsächlich aber kein Klopapier, wie das gerade in Deutschland so beliebt ist, in Zeiten von Corona. Aber da werden dann halt auch Dosen und sowas eingekauft für den Fall, dass man halt dann auch mal ein paar Tage die Wohnung nicht verlassen kann, weil es einfach zu kalt ist, der Strom ausfällt und so weiter und man dann eventuell sich von irgendwelchen Sachen ernähren muss, die man eben nicht oder die man halt mit dem Gasherd erhitzen kann, selbst wenn das nicht mehr geht, dass man sich dann auch ohne Kochen irgendwie durchfüttern kann. Alarme.
Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall. Genau.
Ja, du bist gespannt. Alarme. Alarme, ja, das fällt mir gerade ein, ist total off-topic eigentlich, aber eine Sache, die mich vor, ist jetzt schon ein bisschen her, die mich echt krass geschockt hat und wo mir echt fast das Herz, also nachdem mir erst ist, habe ich übelsten Herzanfall fast gekriegt und danach wäre mir das Herz fast stehen geblieben, sind die sogenannten Amber Alerts. Und also das war ultra krass. Mein Handy ist in der Regel auf lautlos gestellt. Also ich habe in der Regel, habe ich das ganze Handy, also alle Nachrichten, die ich bekomme, Benachrichtigungen, auch WhatsApp und so weiter, ist immer lautlos. Das Einzige, was laut ist, sind die Telefonanrufe. Und natürlich auch Wecker und sowas, ne? Und plötzlich, ich saß an irgendeinem Nachmittag oder Frühabend, saß ich irgendwie in der Wohnung und auf einmal plärrt mein Handy so richtig lautlos, also richtig so richtig brutal. Und ich war total geschockt, ich wusste überhaupt nicht, was los war. Es war saulaut, es war ein super nerviger Ton und ich wusste überhaupt nicht, was das war. Und meine Frau sitzt neben mir und sagt zu mir so, ah ja, du musst in den Einstellungen, musst du noch deine Amber Alerts ausschalten, sonst passiert das jedes Mal. Ich so, what the fuck, was zur Hölle ist hier los? Und dann musste ich das erst googeln. Witzigerweise ist das passiert, als wir mit Freunden aus Amerika im Zoom-Call waren. Die lachten sich kaputt, weil ich bin natürlich auch hochrot angelaufen. Ich habe wirklich den Schock meines Lebens gekriegt. Das kann man sich, glaube ich, kaum vorstellen. Ich muss mal gucken, wenn ich den Ton irgendwie zufällig auf YouTube oder so finde, dann posten wir das auch nochmal in den Shownotes, weil das ist echt super krass nervig. Und dieser Amber Alert ist geht zurück auf, ich weiß gar nicht, wie alt das ist, aber das geht zurück auf irgendeine Vermisstenanzeige eines Mädchens, die mal Amber hieß. Und wenn hier ein Kind verloren geht, irgendwo in der Region oder so, dann wird von offizieller Stelle an jedes Handy diese Nachricht rausgeschickt und dieser Alert rausgeschickt für den Fall, dass man dieses Kind sieht. Und das kennt man ja aus Deutschland so nicht, ne? Und das wusste ich halt nicht. Und dann kam dieser Alarm und das war einfach ultra krass. Und dann ist es tatsächlich so, du gehst nicht in die Einstellung rein, sondern es ist im Message-Dienst, also hier so bei den SMS gehst du quasi in die SMS-Einstellung rein und dann kannst du diese Amber Alerts, kannst du die ausschalten. Die kriegst du dann immer noch, aber dann sind die halt nicht mehr laut. Das ist aber nicht voreingestellt, sondern das kriegst du, das musst du schon aktiv selber machen.
Klingt ja echt total skurril. Das habe ich auch noch nie gehört, so eine Geschichte, dass das Handy dann irgendwie einen Alarm raushaut. Und Amber, ist das ein Name dann für das Kind oder irgendwie die Alarmstufe oder eine Farbe? Oder?
Nee, dachte ich auch, dass es Farbe ist. Ich meine aber, es geht auf, Ich meine aber, es geht auf die auf ein Mädchen zurück, das mal Amber hieß. Ich google es nebenbei übrigens auch nochmal. Hier steht, Amber ist ein
System. Wir können das einfach im Nachgang in die Shownotes reinhauen.
Nein, ich will das jetzt sagen. auf jeden Fall, ja, tatsächlich, also ich fasse es zusammen, was hier bei Wikipedia steht. 96 wurde das aufgesetzt nach der Kindesentführung von Amber Hagerman. Oder so heißt die, Hagerman geschrieben. Genau, also es geht tatsächlich um ein Mädchen, das da entführt wurde. Und seitdem gibt es diese Amber Alerts.
Ja, sehr schön, sehr schön. Coole Anekdote, Alex. Ich weiß noch, als ein Kollege aus meiner Schulzeit berichtet hat, aus seiner Zeit in Australien, wo der sich für ein Jahr aufgehalten hat, wie, sag ich mal, so diese Termintreue aus Deutschland, die ja nicht in jedem Land selbstverständlich ist. Wie sind denn da so deine Erfahrungen bisher, wenn du Termine vereinbarst, irgendwie Sachen unternimmst, die eher so ein bisschen bürokratischen oder quasi Erledigungscharakter haben, irgendwie sei es ein Besuch beim Doktor, ein Frühbesuch beim Friseur. Wie läuft das so ab?
Also Friseurtermine machst du nicht hier. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob das Corona-bedingt ist. Kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Termine funktioniert aber unfassbar gut. Also ich musste wegen dieser ganzen Dokumentationsgedönse hier, was wir machen mussten, musste ich so eine staatlich geforderte Untersuchung, ärztliche Untersuchung machen. Und das ist tatsächlich ziemlich easy peasy. Also kannst du den Termin meistens online machen, manchmal auch per Telefon oder per E-Mail oder so. Und tatsächlich läuft das, zumindest das, was ich bisher erlebt habe, deutlich besser, wenn du zu so einem Arzt gehst, als in Deutschland. Wir sind sehr, sehr schnell dran gekommen. Wir waren auch irgendwie 10 Minuten eher da. Dann bin ich sofort irgendwie in so ein Behandlungszimmer reingegangen oder reingeschickt worden, musste direkt irgendwelche Dokumente ausfüllen und so, war nach 20 Minuten war das ganze Ding schon wieder durch. Also habe in der Zeit auch irgendwie zwei Arzthelferinnen gesehen und den Doktor einmal, und die haben das quasi dann so im Loop gemacht, sind dann von Zimmer zu Zimmer gegangen und haben dann jeder irgendwie was anderes mit mir gemacht. Und das ging tatsächlich relativ gut. Und auch wenn es so um Business-Angelegenheiten geht, also bin ja gerade auch so ein bisschen im Prozess, mich zu vernetzen mit Unternehmen und Leuten und so weiter. Und das ist tatsächlich, also habe ich bisher nur gute Erfahrungen gemacht. Und tatsächlich ist es auch so, du hast ja in New York sehr, sehr viel internationales Klientel. Und natürlich hast du dann halt auch die Leute dabei aus Ländern, die nicht unbedingt bekannt sind für ihre Pünktlichkeit. Und trotzdem findet man irgendwie dann so seinen Weg. Man macht dann auch mal gerne so ein bisschen Witze über sich selbst, gerade wenn man dann als Deutscher zu spät ist oder beispielsweise als Brasilianer besonders pünktlich ist oder so. Und man ist sich da seiner Kultur schon ziemlich bewusst und versucht sich da eigentlich im Mittel irgendwie zu treffen. Also das ist an sich eigentlich nicht so das Riesenthema.
Ja, vielen Dank für deine Einschätzung. Alex, wenn du, wir haben jetzt echt einmal einen Durchflug gemacht durch so ganz viele Alltagsthemen aus New York. Wenn du jetzt vier Monate, die du mittlerweile da bist, so ein Zwischenfazit ziehen würdest, ist das wirklich so, wie man denkt in New York? Ist das so geil? Kommst du klar? Oder was wäre so dein Zwischenfazit bisher?
Komme ich klar? Ja, ich komme ganz gut klar. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hierher zu kommen, glaube ich. Man muss das einfach mal irgendwie erlebt haben. Da gibt es ganz viele Alltagsthemen, auf die ich auch gar nicht gekommen wäre, dass die auf einmal irgendwie eine Herausforderung wären. Allein das sind halt so Sachen, die ja einfach nochmal mich selber persönlich in irgendeiner Form weiterbringen. Es ist auch so eine Sache, man muss sich immer wieder, auch wenn ich erst 3-4 Monate hier bin, jetzt haben wir Mitte Oktober, dann sind es ja jetzt schon 4 Monate, ne, glaube ich. Und da muss man sich dann immer wieder auch bewusst machen, dass man halt einfach im krassen New York einfach ist und so. Ich weiß das noch, wie ich mit einer Freundin darüber gesprochen habe, ne, wie sieht das jetzt aus mit Wohnungen und so weiter. Und dann gesagt, ja, gucken da gerade irgendwie Wohnungen in Brooklyn und Upper West Side und dies und das und so weiter. Und ich habe dann so einfach so ein bisschen erzählt. Und die guckte mich dann irgendwann an und meinte so, Alex, merkst du eigentlich, wie krass das eigentlich alles gerade ist, was du so erzählst? Du redest hier von der Upper West Side, von Brooklyn, von Manhattan und von Midtown und dies und das. Und tatsächlich ist das so eine Sache, die dann relativ schnell normal wird. Also wenn du realisierst, dass du einen Alltag in dieser Stadt bestreiten musst, wie in jeder anderen Stadt auch, dann wird das irgendwann alles relativ schnell normal. Und deswegen, ich komme relativ gut klar, weil ich halt hier meinen Alltag bestreiten muss irgendwie und das halt auch realisiert habe, dass ich halt jetzt hier lebe und einkaufen gehe und so weiter. Aber man muss sich das, manchmal muss man sich das tatsächlich nochmal so sagen, so wow, ich laufe hier gerade durch die Upper West Side, wow, ich chill jetzt gerade eine Runde im Central Park oder habe mir gerade bei Starbucks den Kaffee geholt und chill im Central Park oder weil ich heute mal Bock habe, gehe ich zum Times Square, weil ich gucken will, ob der Naked Cowboy doch wieder da ist oder sowas, ne? Und dann ist man halt einfach mal von mir aus mit der Metro in 10 Minuten oder mit dem Citybike in 15 Minuten am Times Square und dann steht man halt da am Times Square plötzlich, an dem Times Square, ne? Also ich komme ganz gut klar, aber man muss sich das tatsächlich schon manchmal einfach wirklich bewusst machen, dass man in dieser krassen Stadt lebt oder dass ich in dieser krassen Stadt lebe.
Ja, sehr cooles Schlusswort tatsächlich, Alex. Danke dir auf jeden Fall für die vielen interessanten Anekdoten aus dem Alltag und die, ja, dann doch teilweise etwas andere Realität. Aber schön zu wissen, dass am Ende irgendwie dann doch alles gleich ist und so ein Stück weit zur Normalität wird und man das jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwie so in your face bekommt, dass man dann in New York lebt, sondern selbst das irgendwie dann zur Routine und zum Alltag wird. Ja, ich bin gespannt, wie du dich da so weiter durchschlägst und was du uns so weiterhin an Geschichten zu erzählen hast und ja, wünsche dir noch eine schöne Restwoche in New York. Vielen Dank wieder für den Podcast mit dir. War mir eine wahre Freude, mein Lieber. Und bis zum nächsten Mal.
Danke. Eigentlich wäre das perfekte Wort zum Sonntag oder zum Schluss gewesen. Aber wir wollen ja natürlich nicht vergessen, liebe Leute, ne, folgt unserem Podcast. Folgt uns vor allem auch auf Instagram unter stadtgespräche-nyc. Teilt unsere Beiträge. Ich werde natürlich auch wieder relevanten Bild-Content zur Verfügung stellen auf der Instagram-Seite von dem, was wir heute so erzählt haben. Und nicht vergessen, auch auf Apple Podcast beziehungsweise auf iTunes uns 5 Sternchen hinterlassen und sehr gerne auch ein kurzes Review da hinterlassen. Das hilft uns natürlich auch, dass wir, sind wir ganz ehrlich, weiter im Algorithmus oder vom Algorithmus bei Apple hochgewertet werden und dann auch die Möglichkeit haben, beziehungsweise dann auch Bock haben, hier weiterzumachen und das diese Geschichten weiter zu erzählen, weil wir so einfach auch besser gefunden werden können und so weiter. Die Resonanz ist großartig, aber ich glaube, the sky is the limit, wie man so schön sagt in dem Fall. Also insofern haltet uns die Stange, folgt uns auf Instagram, folgt unserem Podcast auf Spotify, Deezer, Google Podcast oder Apple Podcast und auch von mir. Bis zum nächsten Mal und danke dir, Bastian.
Schönes Schlusswort, Mr. Marketing. Bis zum nächsten Mal.